Ja, ihr habt den Predigttext gehört. Ein alter Brief vor gut fast 2000 Jahren geschrieben. Aber ich finde, der ist immer noch ganz aktuell. Geschrieben wurde er von einem Augenzeugen, der Jesus noch ganz persönlich kannte und der von ihm ganz viel lernen durfte, ein neuer Mensch wurde. Petrus, der Apostel, hat diesen Brief geschrieben, vermutlich um 60 in Rom. Als Absendeort in dem Brief steht zwar Babylon, aber vermutlich ist das ein Tarnname, weil Christen damals verfolgt wurden. Wie kam es dazu? Zentrum der christlichen Gemeinde war zunächst Jerusalem geblieben, aber spätestens seit den Auseinandersetzungen mit dem Hohen Rat und der Steinigung von Stephanus zerstreuten sich die Christen. In den 40er Jahren wurden sie vertrieben nach Galiläa, Samarien, Kleinasien, ganze Mittelmeerraum bis nach Rom. Und dabei nahmen sie offenbar ihren Auftrag von Jesus ernst, nämlich von ihrem Glauben weiterzuerzählen auf der ganzen Welt. Und das war damals das Römische Reich. Und das trotz Verfolgung. In diesem Brief gibt Petrus uns auch heute ganz aktuelle Ratschläge über dieses Kopf hoch, was wir eben gehört haben. Über den Wochenspruch zu predigen wäre auch einfach gewesen. Nun bin ich, sage ich manchmal, zum Glück Laienprediger. Ich muss nicht jeden Sonntag eine Predigt abliefern wie ein Pastor, sondern ich bekomme meistens schon eine Idee geschenkt, so ein paar Wochen, Monate im Voraus. Und irgendwann fiel mir dann auf, dass heute der zweite Advent ist. Ihr müsst dann nun selber mal rauskriegen, was das alles mit Advent zu tun hat. Und diese Ratschläge, die Petrus uns gibt, die stelle ich dem gegenüber, was Petrus so gelernt hat auf seiner Wegstrecke mit Jesus. Der Text beginnt mit Vers 8, seid besonnen, seid wachsam. Andere Übersetzungen sagen, seid statt besonnen, seid nüchtern. Und schon die Pfingstpredigt von Petrus war ja eine ganz besonnene Predigt gewesen. Denkt mal an das Pfingstgeschehen mit Brausen vom Himmel, Feuerflammen auf den Köpfen. Jeder konnte den anderen verstehen, obwohl er in anderer Sprache redete. Und die Leute gerieten außer sich, fragten, was ist das? Andere sagten, die Leute sind trunken. Schon am frühen Morgen voll des süßen Weines. Und dann steht Petrus auf und beginnt im wahrsten Sinne des Wortes ganz nüchtern seine Predigt. Und da möchte ich euch auch ein bisschen was vorlesen, weil das eine sehr schöne Zusammenfassung von allem ist. Ihr Leute von Israel, hört her. Bei dem, was wir euch zu sagen haben, geht es um Jesus von Nazareth. Durch diesen Mann hat Gott, wie ihr alle wisst, in eurer Mitte mächtige Taten vollbracht, Wunder gewirkt und außergewöhnliche Dinge getan. Damit hat er ihn euch gegenüber als seinen Gesandten bestätigt. Was dann geschah, wusste Gott schon lange im Voraus. Er selbst hatte es so geplant. Jesus wurde verraten und an euch ausgeliefert. Und ihr habt ihn durch Menschen, die nichts vom Gesetz Gottes wissen, ans Kreuz schlagen und töten lassen. Doch Gott hat ihn aus der Gewalt des Todes befreit und hat ihn auferweckt. Es zeigte sich, dass der Tod keine Macht hatte über ihn und ihn nicht festhalten konnte. Das ist nun wirklich Petrus, der Fels, wie Jesus ihn bezeichnet hatte. Evangelium pur, faktenbasiert, keine Fake News. Alle hatten doch gesehen, dass Jesus Wunder getan hat, Menschen geheilt, um dann doch Kreuzige, Kreuzige ihn zu rufen. Und die Erzählung geht dann weiter bis zu dem Punkt, dass Jesus zur Rechten Gottes auf dem Thron sitzt. Und das spricht die Leute an. Und sie sagen, als sie das hörten, wurde ihr Herz durchbohrt. Und sie sprachen zu Petrus und den Aposteln, was sollen wir tun, Brüder? Und erst dann ruft Petrus zur Umkehr auf und 3000 Menschen lassen sich taufen. Davon träumt jeder Prediger. Nüchternheit und Wachsamkeit sind aber auch die Antwort auf das, was so auf uns tagtäglich einstürzt. An schlechten Nachrichten, an Sorgen. In diesem Zusammenhang stehen nämlich diese vier Verse. Der Vers vorher, Vers 7, ist der bekannte Vers. Werft alle Sorge auf ihn, denn er sorgt für euch. Und in dieser Haltung können wir mit allem umgehen, was so tagtäglich auf uns einstürzt. Die alarmierenden Nachrichten, die uns heute nicht nur aus der Zeitung am Frühstückstisch oder der 20-Uhr-Tagesschau erreichen, sondern im schlimmsten Fall durch ein Piepen Tag und Nacht vom Handy. Und für die immer noch der alte Zeitungsmacher-Grundsatz gilt, je alarmierender die Überschrift, desto eher wird die Nachricht gelesen und meist bleibt nur die alarmierende Überschrift hängen. Aber es gibt ja wirklich alarmierende Nachrichten. Fast 3 Jahre lang haben wir Krieg in Europa, in der Ukraine. Jetzt haben wir Krieg in Nahost, Israel, Gazastreifen. Beides Kriege, die dazu angetan sind, den Weltfrieden wirklich zu stören. Und dann sind da noch die ganz alltäglichen Sorgen, weil das Leben immer komplizierter geworden ist. Und um jedes Komplizierte muss man sich heute selber kümmern. Und wenn dann noch die echten Sorgen dazukommen, um Angehörige, um Freunde, um die eigene Gesundheit vielleicht, ist das nicht dann der brüllende Löwe? Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Ich habe mal im Zoo, im Raubtierhaus, einen Löwen brüllen hören. Das ist schaurig, also da stellen sich einem die Nackenhaare auf. Und dieses Bild kommt daher, dass der Löwe sich auf Beutesuche an die Tiere heranschleicht, an die Weidetiere, die in einem Kral hinterm Zaun stehen. Und dann fängt er an zu brüllen und einzelne Tiere reagieren panisch und durchbrechen diesen Zaun oder springen drüber und werden so leichte Beute. Und das will der Teufel, dass wir nicht mehr wissen, was wir tun, sondern seine Beute werden. Und deshalb dieser Aufruf zur Besonnenheit und Wachsamkeit, damit wir nicht dem Teufel in die Hände fallen. Bevor ich mich nochmal mit dem Teufel beschäftige, komme ich nochmal zu Petrus zurück. Der hat sich ja manchmal auch wie ein brüllender Löwe gebärdet. Zum Beispiel in der Geschichte, als Jesus gerade vorsichtig seinen Jüngern erklärt, was vor ihnen steht. und was sein Ziel ist. Was war sein Ziel? Dass sie nach Jerusalem gehen, dass er verhaftet, verurteilt wird, hingerichtet wird, aber am dritten Tag aufersteht. Und was macht Petrus? Lesen wir in Matthäus 16. Und Petrus nahm Jesus beiseite und versuchte mit aller Macht, ihn davon abzubringen. Da platzte sogar Jesus ganz unsanftmütig der Kragen und er kanzelte Petrus ab. Weiche von mir, Satan. Das, was du redest, ist nicht von Gott, sondern menschlich. Und ist das nicht wirklich zutiefst menschlich und auch ein Zeichen, dass Jesus wirklich Mensch geworden ist? Er hat selber Angst, dadurch zu straucheln. Ich kenne das, dass wir manchmal wie ein brüllender Löwe reagieren, wenn etwas nicht so läuft, wie wir uns das in den Kopf gesetzt haben. Wenn sich die Dinge so schnell ändern, die doch eigentlich ganz gut sind und wo wir gerne bleiben möchten. Oder wenn wir auf unsere Fragen nach dem Warum von Gott keine Antwort kriegen. Es gibt nicht immer eine Frage auf dieses Antwort auf diese Frage. Es gibt nur das Vertrauen, dass Gott den besseren Plan hat. Für mein Leben, für das Land, für die ganze Welt. Aber das zu erkennen und zu akzeptieren, das ist ein Prozess und bedarf eines langen Trainings. Und dieses Training musste auch Petrus schon durchlaufen, der immerhin von Jesus begleitet wurde, dem leibhaftigen Jesus, den Jesus zum Anfassen. Denkt an Matthäus 14, Sturm, tosende Wellen, die Jünger im Boot, voll Angst. Und dann kommt Jesus übers Wasser ihnen entgegen und sagt, steigt aus. Und Petrus immerhin steigt aus und läuft auf Jesus zu. Er traut sich immerhin etwas, aber trotzdem muss er noch mehrfach untergehen, bevor er zu dem Apostel wird, der uns diesen Brief schreibt. Und bevor ich jetzt nun mit diesem Brief weitermache, noch ein paar Sätze zu dem Teufel. Es ist ja heute ein bisschen uncool und nicht mehr so selbst in einer Kirche vom Teufel zu reden. Ist ja auch richtig, wir sollen auf Jesus gucken. Wir haben auch vorhin gesungen, dass Jesus ja den Teufel letztendlich schon am Kreuz besiegt hat. Aber trotzdem ist er da. Und wenn wir die Bibel ernst nehmen, müssen wir auch vom Teufel mal reden, der im Alten Testament ab und an vorkommt, aber auch in den Evangelien und auch bei Paulus später zum Beispiel. Nach unserer christlichen Vorstellung hasst der Teufel die Menschen und will sie vor allen Dingen davon abbringen, Gott zu kennen und Gott zu folgen. Jesus, als er Mensch wurde, hat das am eigenen Leib erfahren. Er wurde auch vom Teufel 40 Tage in der Wüste versucht, ohne Erfolg. Und er hat auch immer wieder in seinen Gleichnissen vom Teufel geredet. Zum Beispiel in dem Gleichnis vom Seemann, der den Samen ausstreut, der dann auf verschiedenen Boden fällt. Und Jesus erklärt dieses Gleichnis seinen Jüngern unter anderem so: Das ist das Gleichnis. Der Same ist das Wort Gottes. Die aber an dem Weg, das sind die, die es hören. Danach kommt der Teufel und nimmt es ihnen wieder weg, damit sie nicht glauben und selig werden. Daher sollen wir wachsam sein, damit uns nicht wieder das genommen wird, was wir schon haben. Die Christen, an die Petrus damals in der Verfolgung schrieb, standen in dieser Gefahr. Und darum ermuntert er sie, dem Teufel zu widerstehen. Vers 9. Widersteht ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Ihr wisst ja, dass die Leiden, die ihr durchmacht, genauso auch euren Geschwistern in der ganzen Welt auferlegt sind. Diese Situation ist auch heute noch auf der ganzen Welt Realität. Nirgendwo können Menschen so frei ihren christlichen Glauben leben wie in Europa, vielleicht nur in Amerika oder auch in Australien. Wir haben ja gerade hier in der Uckermark und überhaupt in Deutschland und in Europa das Gefühl, dass sich christlicher Glaube auf dem Rückzug befindet. Aber wie sieht die Realität global aus? Die Realität ist, dass sich so wie zu Zeiten von Petrus der christliche Glaube in Leid und Verfolgung im Römischen Reich ausbreitete, heute der Glaube sich in Leid und Verfolgung auf der ganzen Welt ausbreitet. Gerade dort wächst, wo Leid und Verfolgung am größten sind. Ich würde ja immer gerne was anderes predigen, aber Leid und Verfolgung scheinen so etwas wie ein christliches Erfolgsrezept zu sein. Und Petrus erinnert die Christen daran, dass sie ihre Zuversicht nicht verlieren. Open Doors ist eine Organisation, die verfolgte Christen in aller Welt unterstützt mit Gebet, Bibeln und anderer Hilfe. Und in einem der monatlichen Hefte von Open Doors las ich neulich eine Geschichte, die mich tief erschüttert hat. Da reiste ein Mitarbeiter von Open Doors zu verfolgten Christen irgendwo auf der Welt und er fragte sie, wofür betet ihr? Wofür würdet ihr beten? Dass unser Glaube nicht aufhört? Oder dass das Leid aufhört? So nach dem Motto, Jesus, ich glaube doch an dich, schenk mir doch bitte ein gutes Leben. Denken wir nicht manchmal so? Und was war die Antwort dieser Christen dort? Wir beten täglich für euch in Europa, dass euer Glaube nicht aufhört. Das muss man sich mal vorstellen. Die, die ihren Glauben nicht leben können, die immer Angst haben, wenn sie sich treffen, dass sie entdeckt werden, die beten für uns in Europa, dass unser Glaube nicht aufhört. Sie kennen offenbar unsere Situation in Europa und sie kennen auch das Neue Testament. Und damit bin ich dann wieder bei Petrus. Petrus, der ursprünglich Simon hieß, diesen Namen Petrus der Fels erst von Jesus bekam. Da gibt es auch eine Geschichte, eine Begegnung mit Jesus dazu. Kurz bevor Petrus seine dunkelste Stunde erlebte, als er Jesus dreimal verleugnete, sagte Jesus zu Petrus: Simon, Simon, der Satan, da haben wir den Teufel wieder, hat sich erbeten, euch zu schütteln, wie den Weizen im Sieb. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glauben nicht aufhört. Wenn du dann umgekehrt bist und wieder zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Jesus kennt Petrus und er kennt auch uns. Aber Jesus weiß auch schon, was passieren wird. Nämlich, dass Petrus gestärkt aus dieser Situation hervorgeht und er gibt ihm schon einen neuen Auftrag, nämlich seine Geschwister im Glauben zu stärken. Und das passiert dann auch. Nach der Auferstehung begegnet Jesus ihm noch ein paar Mal und Petrus übernimmt nach der Himmelfahrt dann die Führung der Apostel. Er war sowieso der Älteste gewesen, der Einzige wahrscheinlich, der verheiratet war. Er sorgt dafür, dass als Ersatz für Judas ein neuer Apostel gewählt wird und hält dann diese Pfingstpredigt, aus der ich vorhin zitiert habe. Und so wie Petrus in der Lage war, durch den Heiligen Geist seine Angst zu überwinden, können wir das auch. Und wenn wir genauso viel von Jesus erwarten, dann ist auch wirklich Advent. Der nächste Vers 10 ist dann eine wirkliche Glaubensstärkung. Der Gott aber, der euch seine Gnade auf jede erdenkliche Weise erfahren lässt und der euch durch Jesus Christus dazu berufen hat, an seiner ewigen Herrlichkeit teilzuhaben, auch wenn ihr jetzt für eine kurze Zeit leiden müsst. Dieser Gott wird euch mit allem versehen, was ihr nötig habt. Er wird euch im Glauben stärken, euch Kraft verleihen und eure Füße auf festen Boden stellen. Hier ist vieles zusammengefasst von dem, was ich schon gesagt habe. Mir geht es jetzt zuallererst mal um dieses Wort Gnade. Schaut mal in eurem Leben, wo Gott gnädig an euch war. Meist fallen einem ja immer Dinge ein, wo etwas nicht so gelaufen ist, wie man das wollte. Aber wenn man dann mal in Ruhe nachdenkt, so geht mir das jedenfalls immer, dann fallen einem doch Situationen ein, wo Gott sehr gnädig mit einem umgegangen ist. Wir können auch sehen, dass Leid oft nicht ewig dauert, so wie man das in der Situation sich oftmals vorstellt. Und das kann im Nachhinein dann auch ein Trost sein, wenn man mal wieder so eine Phase hat. Auch Petrus hat diese Gnade Gottes in seinem Leben erfahren. Er, der immer wieder versagte, als er mit Jesus in Galiläa unterwegs war. Aber später, als die Jünger wieder nach Galiläa zurückgegangen waren zu ihren Fischerbooten, da kommt der auferstandene Jesus noch einmal zu ihnen. Das ist für mich immer eine der berührendsten Geschichten im Neuen Testament. Lest einmal diese wunderbare Geschichte von der Begegnung von Jesus und den Fischern am See Genezareth in Johannes 21. Jesus fragt Petrus nur ebenfalls dreimal, so oft wie er ihn verleugnet hatte: Hast du mich lieb? Und Petrus, der vielleicht mit einem Donnerwetter gerechnet hatte, kann nur Ja sagen. Und was macht Jesus dann? Er gibt Petrus nun endgültig einen Auftrag, nämlich der Führer der Christen zu werden. Weide meine Schafe. Und dieser Auftrag stärkt Petrus nun endgültig. Nach seiner Pfingstpredigt bekennt er zweimal vor dem Hohen Rat ganz mutig seinen Glauben. Und wunderbarerweise passiert ihm auch nichts. Und später, als er dann doch verhaftet wird, kann er auch durch ein Wunder aus dem Gefängnis fliehen. alles nachzulesen in der Apostelgeschichte. Was dann mit ihm passierte, wie er nach Rom kam, das wissen wir nicht so genau. Darüber gibt es etliche Legenden in der Kirchengeschichte. Er muss irgendwann nach Rom gelangt sein. Er soll der alten Überlieferung nach dort dann der Bischof der Untergrundgemeinde in Rom gewesen sein, ehe er dann wahrscheinlich in der Christenverfolgung unter Kaiser Nero 64 bis 67 hingerichtet wurde. Übrigens mit Paulus zusammen wahrscheinlich. Die Päpste der katholischen Kirche berufen sich noch heute, 2000 Jahre später, auf Petrus als seine Nachfolger. Auch wenn Petrus vermutlich ahnte, was ihm bevorstand, oder vielleicht weil er es ahnte, in seinem Brief war es ihm wichtig zu betonen, dass letztlich Jesus alles in der Hand hat. Dieser Jesus, der Petrus persönlich die Füße auf den Boden gestellt hatte, ihn gelehrt hatte, sein Leben auf ihn auszurichten und schließlich seinen Glauben ohne Angst immer wieder zu bekennen. Und so bekennt Petrus dann auch in seinem Brief am Schluss unseres Predigttextes, und damit möchte ich schließen: Ihm, Jesus, gehört die Macht für immer und ewig. Amen.